Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bugtales, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört wieder mir zu, Lorenz, sowie meiner Kollegin und Ehefrau.
Ich wollte gerade sagen, ja. Jasmin. Wir kriegen dieses Intro nicht mal unfallfrei hin. Gewöhnt euch dran.
Ja.
Genau.
Aber immerhin hört ihr uns nur zu und wir widersetzen uns dem Trend, dass alle Leute Podcasts quasi zugucken können, was ja null Mehrwert liefert.
Ich weiß nicht, ich finde es manchmal schon gut. Aber ehrlich gesagt gucke ich da auch nur in den ersten Minuten hin und dann nicht mehr. Weiß ich nicht.
Ich war jetzt unter der Woche bei einem anderen Podcast zu Gast, dem Data Science Talks Podcast. Und da hat einer von der Produktion auch gemeint, dass er das gut findet, weil man könne sich dann den Podcast irgendwo, also wenn das als Video auch aufgenommen und veröffentlicht wurde, kann man sich den irgendwo hinstellen, wenn man ihn
hört. Ja, gut. Ja. Deine Stimme ist immer noch ganz tief vom Stadion.
Ja. Aber ich frage mich, warum, weil ich glaube eigentlich, bevor wir sozusagen gesungen und unterstützt haben, hat mich der Typ, der neben mir saß, irgendwas gefragt und ich habe ihm geantwortet und hatte da schon keine Stimme. Aber ach so, eine Erklärung könnte natürlich sein, die Mainzer Fans, die haben am Anfang so Rauchtöpfe gezündet.
Ach
und
so.
Und das war richtig schlimm. Also man musste richtig so, ich habe mir richtig so einen Schal, habe mich vermummt, Schal vors Gesicht und hatte trotzdem noch mega den Hustenreiz. Ja. Also es waren komische Rauchtöpfe.
Deswegen sind diese Sachen auch nicht gut im Stadion. So, das ist die 102. Folge. Eine weitere Folge, bei der ich euch dran erinnere, dass ihr gerne mein Buch Gärtnern für die Artenvielfalt vorbestellt. Und in der ich ein Versprechen einlöse. Nachdem es ja mit den 101 Dalmatiner nicht geklappt hat, erzähle ich euch jetzt was über Dalmatiner zur 102. Folge. Es gab ja einen Nachfolgerfilm. Ist nur eine kurze Geschichte, weil eigentlich ist ja Lorenz heute dran. Also kriegt ihr heute quasi zwei Geschichten. Also Lorenz, ich habe die Geschichte über Dalmatiner mitgebracht. Und es geht um Dalmatiner, obviously. Um Pinkeln, Genetik und Streit mit einem Hundezuchtverein.
Ist ein alternativer Nobelpreis involviert?
Leider nein. Also, fangen wir mal beim Stoffwechsel an, ja? Wenn, wir sind ja auch Säugetiere, Eiweiß abbauen, dann entstehen Abfallprodukte, die wir dann über den Urin ausscheiden.
Ja.
Ja, und der Großteil des Prozesses läuft bei fast allen Säugetieren gleich ab. Und am Ende gibt es eine Substanz, die heißt Allantoin. Und die löst sich gut in Wasser, fließt durch die Niere und dann hat sich das. Ja. Und bei drei Gruppen funktioniert es so ein bisschen anders. Die Auswahl ist interessant. Also wir Menschen machen das anders. Ja, Menschenaffen machen das auch anders. Und eine einzige Hunderasse macht es auch anders. Und zwar der Dalmatiner. Bei diesen drei, also auch bei uns, stoppt der Abbau eine Stufe früher und wir stellen halt Harnsäure her. Ja, und Harnsäure ist die Substanz, die bei Menschen, wenn es zu viel davon gibt, halt Gischt verursacht und Nierensteine entstehen dadurch eben auch, weil die sich halt nicht gut in Urin löst und die kristallisiert dann aus. Also, dass wenn man zum Beispiel zu wenig trinkt und so, dann hat man zu viel Harnsäure, gibt es Nierensteine und so. Und beim Dalmatiner passiert genau dasselbe in der Blase und da bilden sich halt dann oft auch Steine, die dann operiert werden müssen. Ja, also Tierarztkosten bei Rassehunde ist ja immer so eine Sache. Ja, und die Forschenden haben sich natürlich lang gefragt, so, aber wieso macht denn ausgerechnet diese eine Hunderasse das? Alle anderen machen das nicht. Die produzieren alle diesen anderen Stoff und der Dalmatiner macht einen auf Mensch, produziert Harnsäure. Und 2008 hat dann eine Arbeitsgruppe um die Tierärztin-Genetikerin Danica Banasch an der Universität von Kalifornien in Davis die Antwort gefunden und veröffentlicht im PLOS Genetics. Und Banasch und ihre Leute hatten allerdings so ein methodisches Problem. Das weißt du ja selber gut, Lorenz, ne? Wenn du ein Gen finden willst, das für eine Krankheit verantwortlich ist, was machst du?
Alles sequenzieren.
Ja, aber du vergleichst ja was. Musste erst
Ach so, ja, die Leute, die Krankheit haben, mit den Leuten, die sie nicht haben.
Genau, das Problem ist...
Das kann ich jetzt innerhalb der Hunderasse nicht machen.
Genau, alle Hunde, alle Dalmatiner sind krank. Ja. Also alle, so Anführungsstrich krank, ja. Und das heißt, normalerweise machst du halt so, dass du das Genom vergleichst und dann siehst du bei den Kranken zum Beispiel eine Variante in einem bestimmten Bereich. Und dann hat man schon heißen Kandidaten dafür, dass das vielleicht sein könnte. Ja? Mhm. Bei der Martina geht es, wie gesagt, nicht. Das heißt, man sagt als Genetikerin dazu, dass die Tiere homozygot sind. Also sie tragen es auch auf beiden Chromosomen. Einmal von der Mutter, einmal vom Vater, dieselbe Genvariante. Und wenn niemand in der Rasse halt eine andere Version hat, gibt es keinen Vergleich. Banasch und ihre Leute haben das dann gelöst, indem sie in das Erbgut einer anderen Rasse reingeguckt haben, nämlich der des Pointers. Die sind recht ähnlich zu der Martina. Mhm. Ne? Und die sind gesund in Bezug auf diesen Stoffwechsel. Sie produzieren Allantoin wie normale Hunde. Und dem die ForscherInnen der Nachkommen aus einer alten Pointer-Dalmatiner-Kreuzung untersuchten, brachten sie wieder genetische Vielfalt ins Spiel und konnten dann halt den Bereich im Erbgut, in den das gesuchte Gen liegen muss, schrittweise eingrenzen. Ja, haben wir geguckt, wo sie es ähnlich, wo es unterschiedlich, dann haben sich die unterschiedlichen Stellen angeguckt und dann langsam eingegrenzt, welches das sein könnte, ja. Mhm. Dann am Ende blieb alles darauf, also auf dem Hundechromosom Nummer 3 gab es einen Abschnitt mit nur 4 möglichen Genen, eins davon heißt SLC2A9 und produziert ein Protein, das Harnsäure aus dem Urin zurück in den Körper transportiert. Bei Dalmatinern ist dieses Transportprotein durch eine Mutation so verändert, dass es nicht mehr richtig funktioniert. Mhm. Ja? Harnsäure bleibt im Urin und kristallisiert. Mhm. Dass alle Dalmatiner die schädliche selbe Genvariante tragen, ist kein Zufall, sondern natürlich eine direkte Folge davon, wie, ich sag mal, Hunderassen funktionieren. Ja, eine Rasse im modernen Sinn ist eine geschlossene Population, mhm. in der nur Tiere mit dem gleichen Stammbaum miteinander verpaart werden. Und es führt dann zwangsläufig zur Inzucht, weil jede Rasse auf einer Kleinungsgründungsgruppe zurückgeht und der Genpool seitdem jetzt halt nicht erweitert wurde. Das ist so ein bisschen so, wie sich die Kreationisten das mit den Menschen vorstellen. Adam und Eva. So, die kriegen Kinder. Und die Kinder kriegen irgendwie auch Kinder. Und keiner in der Bibel will da so richtig so, also auf einmal so, ja, die haben Söhne und die kriegen auch Kinder. Und man denkt, Moment mal. Sie muss ich mal Flipchart rausholen. Wenn Adam und Eva die einzigen Menschen waren, die kriegen Kinder und plötzlich der Sohn Adams kriegt ein Kind. Wer ist denn die Frau des Sohns Adam? Aha, die heißt so und so. Interessant. Und von wem ist das die Tochter? So, also natürlich, das wäre dann ja 100% Inzucht. Mhm. Und bei den Hunderassen ist das halt so. Und in der Populationsgenetik gibt es dafür so einen Begriff, der, sag ich mal, die schädlichen Folgen von der dauerhaften Inzucht heißt. Und der heißt Inzuchtdepression. Oh. Ja, über die habe ich auch schon in verschiedenen Büchern geschrieben. Das heißt, wenn nahe Verwandte sich fortpflanzen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass beide Elterntiere dieselbe schädliche Mutation weitergeben und die Nachkommen sie dann eben in doppelter Ausführung erben. Und wenn es dann zum Beispiel, also dann ist halt quasi sicher, dass dann sind die das kriegen.
Nachkommen homozygot.
Genau, ist auch egal, ob die Krankheit dann rezessiv oder dominant vererbt wird, weil hast sie auf jeden Fall. Ja. Ja, und schädliche Genvarianten, die in einer großen, durchmischten Population einfach im Hintergrund mitlaufen, werden halt in der Rasse plötzlich so krass häufig. Ja, also die haben dann plötzlich alle und das heißt, treten auch klinisch in Erscheinung. Ja, das wäre so, keine Ahnung, wie früher halt die Pharaonen, die haben immer ihre Schwester geheiratet. Ja, und da gab es ja so eine Krankheit, das Marfan-Syndrom. Das hatten dann hat sich ziemlich durch die Pharaonen-Dynastien durchgezogen, weil die halt dauernd ihre eigenen Geschwister geheiratet haben oder ihre sonst wie ne, nahen Verwandten. Und deswegen war das so häufig bei denen. Deswegen gibt es auch viele dieser ja, Darstellungen von bestimmten Dynastien. Die haben so ganz hohe Stirnen und so und ganz lange Finger. Und es wurde so als Schönheitsideal dann auch gesehen, weil es eben von der göttlichen, königlichen Familie war. Und das war dann auch so ein bisschen Trend, dass Leute sich dann auch so Sachen aufgesetzt haben, dass das die den Kopf so ein bisschen länger erscheinen lassen und so. Ja.
Wenn es damals schon so Influencer gegeben hätte, so wie kann ich das göttliche Schönheitsideal erreichen? Naja, also guck dir nochmal deine Schwester an.
Ey, in... Gott. Ja, nee, aber so ist es halt bei Hunden auch. Man sieht das Ergebnis auch wirklich bei jeder Rasse. Also es gibt eigentlich keine Rasse, die gesund ist. Mhm. Ja, deutsche Schäferhunde haben das Hüftproblem, Cavalier King Charles Spanien haben einen Kopf, der zu klein für das Gehirn ist, was absolut ekelhaft ist. Mhm. Dackel haben Bandscheibenvorfälle, ein Mops bekommt halt kaum Luft und sowas. Und beim Dalmatiner ist es eben der Harnsäurestoffwechsel plus eine ungewöhnlich hohe Häufigkeit angeborener Taubheit, die mit dem weißen Fell zusammenhängt. gibt ja so bestimmte Sachen. Es gibt ja auch so Sachen wie bei Australian Shepherds gibt es das auch mit den Merle-Färbungen. Die haben dann blaue Augen, so ein graues Fell, ein grau-weißes Fell sind ganz beliebt, aber die haben auch, ich weiß nicht, ob sie blind oder taub sind, eins von beiden oder beides, keine Ahnung. Ja, also das ist halt ein großes Problem, ne? So, also da haben die das rausgefunden. Und jetzt gibt's, da gab's da so einen Streit. Ja, diese Pointer-Dalmatiner-Kreuzung, die Banasch für ihre Arbeit benutzt hat, die gab es bereits schon mal. Und zwar ein amerikanischer Genetiker namens Robert Scheibel hatte 1973 angefangen, einen einzigen Pointer in eine Dalmatiner-Linie einzukreuzen mit dem Ziel, die gesunde Genvariante zurück in die Rasse zu holen. Mhm. Über viele Generationen hinweg verpaarte er die Nachkommen immer wieder mit reinrassigen Dalmatinern. So, dass, also es ist quasi homöopathisch, so, könnte man sagen. Also es heißt, Dalmatiner und Pointer kriegen ein Kind. Diese Kinder verpaaren sich immer wieder nur mit Dalmatinern, nicht mehr mit Pointern. Ja? Mhm. So, dass alle äußeren Merkmale, also die Punkte, die Statur, auch diese angeblichen Charakterdinger, die waren wieder Dalmatiner. Nach der 13. Generation waren diese Hunde genetisch zu über 99,9% Dalmatiner mit einem entscheidenden Unterschied. Sie konnten Harnsäure normal verstoffwechseln. Mhm.
Hat er da immer die Genetik untersucht oder einfach nur die Pisse?
Guter Punkt, das weiß ich gar nicht. Hm. Interessant. Naja, wenn er sagt, genetisch 99,9%, wahrscheinlich both. Why not both? Hm,
stimmt.
Weiß ich nicht. Hm. 1973 weiß ich auch nicht, wie die Methoden damals waren, ehrlich gesagt.
Ja, also du musst es ja nicht sequenzieren, konntest einfach nur eine PCR oder so für die.
So, auf jeden Fall hat er das gemacht, quasi den Dalmatiner repariert. Mhm. Es gab den amerikanischen Hundezuchtverband, der American Kennel Club, der weigerte sich jahrzehntelang, diese Tiere anzuerkennen. Ja, die Begründung war, dass sie nicht reinrassig seien, weil irgendwo in ihrem Stammbaum vor Jahrzehnten mal ein Pointer vorkam.
Ein Pointer, ja.
Genau. Dass dieser Pointer 50 Jahre, ja, über ein Dutzend Generationen zurücklag, genetisch kaum noch nachweisbar ist, ja, spielt keine Rolle. Erst 2011 lenkte der Verband dann ein und erkannte die Hunde an. Also ist halt krass, so nein, danke, das kann ich nicht. Wir nehmen die kranken Hunde lieber. Mhm. Aber das ist generell so bei Hunderassen, weißt du? Auch so, was ist ein Mops? Ja, wenn man sich die Rasserichtlinien anschaut und so. Das ist halt so, die Hunde werden halt wirklich behindert gezüchtet. Das ist ja eine Behinderung, dass dein Gehirn nicht in deinen Schädel passt, dass du nicht atmen kannst und kaum laufen kannst. Und dann machen Leute lustige Social-Media-Videos, wenn die denken, haha, guck mal, wie der so röchelt oder grunzt oder so. Dabei kämpft der da einfach jeden Tag um sein Leben. Und als Asthmatikerin finde ich es ganz besonders schlimm, dass Leute das witzig finden, weil es gibt nichts Schlimmeres, so vom Angstlevel her, als keine Luft zu kriegen. Das ist wirklich schlimm. Und ich finde es ganz schlimm, dass Leute sowas unterstützen. Ich finde das ganz, ganz schlimm, wenn Leute sich diese Hunde holen. Ich finde das so furchtbar. Das ist wirklich, das ist, also, boah, da werde ich richtig emotional. Das geht gar nicht. Aber zurück zur Geschichte. Also 2011 hat der Verband das anerkannt. Und die Arbeit von Banasch, also die 2008 rauskam, ja, mit dem Pinkeln und so, hat für diesen Streit so ein bisschen das wissenschaftliche Argument geliefert, denn da jetzt gab es den so einen richtigen DNA-Test, mit dem ZüchterInnen direkt nachweisen können, ob ein Hund gesund oder krank ist, ja, und das heißt, die konnten dann auch besser quasi steuern über die Zucht, wen sie jetzt mit wem verpaaren, sodass man quasi das Problem langsam rauszüchten kann. Und das finde ich irgendwie interessant, weil es gibt ja so verschiedene Sachen, wie zum Beispiel, ich sehe auf Social Media immer, also ich finde schon, also wie gesagt, wenn ihr euch einen Mops aus dem Tierheim holt, kein Problem. Wenn ihr euch vor 5 Jahren einen Mops geholt habt und es jetzt besser wisst, auch kein Problem. Ja, ich meine, könnt ihr jetzt den Hund nicht wegschmeißen. Also der ist jetzt halt so, sollte halt nur nicht mit dem weiterzüchten, ja. Und jetzt gibt es ja diese Sachen, dass Leute versuchen, den Mops zurückzuzüchten und so. Also dass er wieder, der hatte ja ursprünglich eine viel längere Nase und so alles, ja. Also war halt ein normaler Hund einigermaßen. Und aber das Problem mit diesen Rückzüchtungen ist ja, dass du endlos viele von den behinderten Hunden noch züchtest. So, also das in Kauf nimmst, dass die leiden, nur um einen auf eine bestimmte Art und Weise reinrassigen anderen Mops zu kriegen, statt zu sagen, ich höre einfach auf, mit diesen Möpsen zu züchten. Also ganz komplett aufhören, dass man sagt, gut, die Rasse ist einfach over. Ja, dass man, statt dass man das sagt, dass man sagt, nee, ich züchte es jetzt zurück, das will mir wirklich nicht in den Kopf rein. So, stattdessen, dass man sagt, nee, ist vorbei jetzt. Ist halt so. Das geht nicht. Es gibt genug
andere Hunde, wenn du unbedingt einen willst.
Ja, ich checke diese Ratzehunde-Sache sowieso nicht, weil es ja auch Untersuchungen gibt, dass diesen ganzen Kram, den man Hunden der ist ein guter Familienhund, lauter so ein Scheiß, ja. Das haben eigentlich alle Hunde in sich und je nachdem, wie die aufgezogen werden, das fängt schon bei der Sozialisierung beim Züchter an. Wenn der denkt, er hat einen krassen Familienhund, dann wird er ganz anders sozialisiert, als wenn er denkt, er hat einen krassen Kampfhund. So, ja. Und dann gibt es natürlich schon Traits, die bei manchen Rassen sind, zum Beispiel Jagdtrieb. Haben manche stärker, manche weniger. Podenkos, Lux, das sind ja eigentlich Jagdhunde. Er hat es jetzt nicht ganz so stark, sag ich schon. Das Briefing nicht bekommen. Aber so, ja, oder zum Beispiel Pudel sind, die bellen halt gerne. Viel, das sind halt Wachhunde.
Ja, das hat Humboldt mitgekriegt,
das Briefing. Richtig, das Briefing hat er gelesen. So, dann halt. Oder so Herdenschutzhunde und so, ja. Oder ein Akita Inu zum Beispiel, der hat nicht so diesen Will to Please zum Beispiel, der ist sehr unabhängig. Es macht es sehr interessant, den zu trainieren. Das habe ich mal gemacht. Das war Serviervorschlag, würde ich sagen. Also er hat uns Menschen generell nur relativ am Rand wahrgenommen, Akita. Also, wir waren so geduldet halt. Also sie hat auch gar nicht so den Augen-Gesichtskontakt gesucht. Normalerweise zum Beispiel unsere Hunde, die lesen ja in unseren Gesichtern, versuchen zu entschlüsseln, was jetzt ist, was passiert, gibt es jetzt Napf und so, ja. Und das macht er gar nicht. Also überhaupt nicht so. Und die meisten Akitas, die ich kenne, machen das auch überhaupt nicht. Also es gibt schon so bestimmte kleine Sachen, aber viele der Sachen, ja, weiß ich nicht. Und Podenko hat ein ganz liebes Wesen, ganz menschenbezogen. Ja, das sind eigentlich die meisten Hunde. So, aber das Problem ist halt dieses Self-Fulfilling Prophecy, dass wenn du denkst, dass ein Hund mit bestimmten Eigenschaften dir nachgesagt wird, behandelst du ihn entsprechend, sodass sich diese Eigenschaften zeigen.
Ja,
und diese Leute, am schlimmsten sind die Leute, die sagen, die wollen den Mops wegen seines Charakters. Welcher Charakter? Der Hund kann Charakter, irgendwelche Interessen ja kaum zeigen, weil er kaum von A nach B kommt. Der kann sich selber untenrum nicht reinigen. Was Charakter? Sein Charakter ist, jeden Tag ums Leben zu kämpfen. Das findest du süß, oder was? Das ist sein Charakter, ja? So, oder witzig, oder was hier? Ich finde das ganz, ganz furchtbar und habe da auch null Verständnis für. Also auch wenn Leute versuchen, mir zu erklären, will ich nicht hören. Ist mir scheißegal, was für komische Ausreden, ja. Ist was anderes, als wenn die sagen, ja, komm, ich wusste es damals nicht, jetzt habe ich den Mops. Fair enough. Ja, ist doch gut, dass die Person es jetzt weiß. Und dann kauft die sich halt nächstes Mal keinen Mops vom Züchter, ja. Oder wenn jemand halt im Tierheim sich Mops holt oder so. Oder halt ein Dackel auch, ja. Mega beliebt, aber das war halt ein Arbeitshund für einen bestimmten Zweck gezüchtet. Und die Dackel heutzutage sind ja auch alle so auf süß gezüchtet, mit diesen krummen, kurzen Beinen, super langer Rücken, die immer Bandscheibenvorfälle dann haben, weil einfach so, sag ich mal, die ganze Statik dieses Hundekörpers nicht mehr funktioniert. Oder eben die Schäferhunde mit der Hüftdysplasie. Ja, die siehst du ja immer, vor allem die altdeutschen Schäferhunde sieht man immer. Ey, ich sehe so selten einen älteren altdeutschen Schäferhund, der normal läuft. Ja, und nicht diese Hüfte, weißt du, hinten mit der Hüfte so einknicken und so. Deswegen verstehe ich dieses ganze Rassehunde sowieso nicht. Also ich meine, es sind doch Familienmitglieder, die man sich holt, ja.
Und ja, für manche Leute halt nicht, für die ist nur so ein
Status. Ja, aber doch, für die trotzdem. So. Die Leute, die Mops, die lieben ihre Mopse, das glaube ich denen. Die wollen das Beste von denen, ja. Und dann aber hast du so die Leute, die sich das so aussuchen, dann denke ich mir, würdest du so bei einem Kind machen? Dann sagen so, nee, ist mir zu, nee, das ist nicht so, es hat keine blauen Augen und so, dann jetzt liebe ich mein Kind nicht. Also es ist ja totaler Bullshit. Ja, so, oder wenn dich, also du bist mein Mann. So, ich habe mir da, also, und wenn du jetzt dir die Haare ausfallen, würde ich dann auch sagen, nee, jetzt ist nicht mehr so, nee, finde ich nicht mehr süß. Nee, das, boah, n-n. Ja, also dieses komische, sich so einen Lebensentwurf zu haben, wo ein ganz bestimmter Hund optisch reinpassen muss, werde ich nicht verstehen. Weil ein Hund ist doch auch irgendwie eine Person, auf eine Art. Ja, das ist schon eine Person. Und dann zu sagen, ich will diese Optik, so ist alles, das checke ich nicht. Vor allem so, also so jemand, weißt du, da siehst du da einfach so einen Hund, der so missgestaltet, in Anführungsstrichen, ist, so wirklich so, eigentlich so Behinderungen hat, die seine Lebensqualität wirklich schmälern. Der so geboren wurde, weil Menschen das süß finden. Und dann zu sagen, nee, das finde ich gut so, das, boah, Gottes Willen, nee. Ich könnte ja auch 5 Stunden mich darüber aufregen, dass es so traurig ist.
Ja. Kennst du eine vergleichbare Situation? Also das mit diesem, dass man versucht, irgendeine schlechte Eigenschaft rauszuzüchten und dann aber Leute sagen, ja, das ist aber jetzt nicht mehr die ursprüngliche Art aus dem Pflanzenreich. Also zum Beispiel Apfelbaum hat irgendeine Anfälligkeit gegen Schädling, irgendeine Apfelsorte, die andere Apfelsorten nicht haben und dann versucht man das irgendwie...
Ja, das versucht man mit Gentechniken, davor haben ja alle Angst.
Ja, weil man es früher immer gemacht hat, indem man einfach 300 Jahre...
Wollte gerade sagen, die meisten verstehen das nicht bei Gentechnik, dass das einfach nur schneller ist, das, was man auch, also so gesehen, also auch dieses, oh, gezielt Pflanzen designen und so, wo ich denke, jede Sorte, die wir haben, ist so entstanden, nur halt über einen längeren Zeitraum. Mhm. Also da denke ich schon, dass das ist halt sowas. Da gibt es aber auch natürlich auch Negativbeispiele. Mhm. Zum Beispiel dieses Getreide oder so, das mit dem Bauern zum Teil in der in Entwicklungsländern oder auch zum Beispiel generell in südlichen Ländern, dass sich zum Beispiel Pflanzen nicht selber vermehren können, sondern man muss das Saatgut immer wieder kaufen. Mhm. Solche Sachen, ja.
Dass die sind dann so Sorten lizenziert.
Ja, die sind dann meinetwegen super trockenheitsresistent, aber du musst halt, also es geht zum Teil auch gar nicht, dass die sich selber richtig vermehren, weil die vorher noch auf eine spezielle Anweise behandelt werden müssen dann. Und so Zeug, also, oder halt nicht stabil ist, dass das ist ja schon bei Hybriden, da geht's ja schon los, bei Hybridpflanzen, also zum Beispiel, wenn du eine Gurkensamen kaufst im Handel, die meisten sind halt Hybride, das heißt, du musst die immer wieder kaufen, du kannst dann nicht das Saatgut von der Gurke nehmen, weil die sich dann, weil die nicht stabil ist in ihren genetischen Eigenschaften und dann den Eigenschaften, die die Pflanze zeigt, was gefährlich werden kann bei den ganzen Cucurbitaceen, also Gurke, Kürbis, Zucchini, weil die dann dieses, wie heißt das, Cucurbin? Das Gift wieder einlagern, was die eigentlich natürlich haben. So, und das ist bei den ganzen Sorten dann rausgezüchtet in der F1-Generation, ist aber nicht stabil raus. Mhm. Das heißt, kann sein, dass du es pflanzt. Und dann, also man merkt es auch, wenn es dann besonders bitter schmeckt, dann ist viel von diesem Gift drin. Und dann musst du also immer wieder neu kaufen halt. Mhm. Ja, und ich gucke halt immer, deswegen gucke ich immer bei unserem Saatgut, dass das samenfest ist. Also, dass ich das Saatgut einfach nehmen kann dann von der Pflanze. Mhm. Es sind dann halt oft nicht so super fancy Sorten oder so manchmal, ne? Also, das ist jetzt auch nicht per se schlecht oder so. Das sind halt... die haben Eigenschaften, die gut sind und schmecken vielleicht auch besser, sind auch größer und sowas.
Aber es schafft halt eine Abhängigkeit.
Ja, genau, das ist halt das Ding, das ist halt ein Trade-off dann. Bei einer Gurke oder so ist das nicht so schlimm, aber wenn es halt echt an so Grundnahrungsmittel geht, das ist dann natürlich ein Problem.
Für manche Leute sind Gurken auch Grundnahrungsmittel.
Das stimmt, für Leute, die Gin Tonic mögen zum Beispiel.
Oder bei Better Call Saul immer das Gurkenwasser, was da in seinem...
Ja.
Da steht in seinem Massage.
Ich mag auch Gurkenwasser. Massagesalon.
Oh, oder der hat auch da sein Büro hinten dran von so einem Nagelstudio.
Ja,
oder so.
Stimmt. Oh, ich habe das so lange nicht geguckt. Hast recht, sein erstes Büro da. Hm.
Ja. Wir haben da, als die Serie rauskam, haben wir uns, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen, ja doch. Also da haben wir uns im Deutschen Krebsforschungszentrum, haben wir uns so einen Seminarraum gemietet, immer wenn die neue Serie rauskam und haben da zusammen die Folge geguckt. Und ich glaube, wir haben sogar, also man musste das im Raumbuchungssystem halt so eintragen und dann haben wir gesagt, naja, okay, hat ja wahrscheinlich irgendwas mit Chemie oder so zu tun und könnte mal relevant werden, oder?
Elektrotechnik.
Da hatte auch mal einer in der Folge, die, wie heißt das, Mutter von einem Spin-off quasi, in der Urfolge sozusagen, da hatte mal jemand Krebs. Also das muss ja reichen.
Okay.
Ja.
Ja. Ja, egal. Ich habe mich jetzt sind bestimmt alle wütend, die Rassehunde haben. Also ich meine, Lux ist ja, sag ich mal, der ist ja ein reinrassiger Podenco Canario aus einer Zucht. Nur war er den halt, das ja, da sieht man, was dann halt mit den Hunden passiert, weißt du, er war den halt zu klein, kein Jagdtrieb, den haben den halt weggeschmissen. Und dann ist er halt, Tierschutzorganisation hat den halt dann genommen. Mhm. Und dann war er 3 Jahre im Knast quasi, im Tierheim, bis wir ihn geholt haben. Man kannte da noch nichts, also kannte keine Wohnung, kein Nichts. Man wusste überhaupt nicht, wie es ist, dass sich jemand um einen kümmert und so. Und das sind halt so die Schattenseiten oder auch diese ganzen, gerade diese Trendrassen, Mops oder diese kleinen, alle möglichen Terrier und so Zeug und Boxer, Bulldoggen und so und Schnauzer und was, Mini-Schnauzer und was weiß ich nicht alles. Mini-Zwergpudel, so wie Pumsbold, wenn er reinrassig wäre. Humboldt, meine ich. Ja, also die sind alle, das Problem da ist ja auch immer diese, woher die Hunde kommen. Oft sind es ja irgendwelche Welpenhandelsringe aus dem Ausland Und da gehen einfach so viele Hunde pro Hund. Ich weiß nicht, da sind bestimmt 3, 4 Welpen plus Mutter draufgegangen oder so. Mhm. Also es ist einfach so, pro Hund, der es hier schafft und dann auf Instagram landet, hat unglaublich viele Vorgänge, die einfach weggeworfen wurden, die durch Gendefekte als Welpen gestorben sind und lauter so Zeug. Dasselbe. Mhm. Das gibt es übrigens auch bei Katzen, so Sachen. Also zum Beispiel diese Savannah Cat und so, ist total in Trend, irgendwie so Wildkatzen einzukreuzen mit Hauskatzen. Und das ist halt ein krasses Problem, weil zum Beispiel schon bei der Paarung die weibliche Hauskatze oft stirbt. Also mit zum Teil 50% Wahrscheinlichkeit, dass die entweder die Paarung nicht überlebt, weil die Wildkatze sie totbeißt dabei, weil es natürlich ganz andere Kommunikation ist. Die versprechen unterschiedliche Sprachen. Oder halt dann bei der Geburt, weil die Babys zu groß sind. Mhm. Ja, und gerade so Bengalkatzen, Savannah-Cats und so und so Mischungen daraus, kann man eigentlich schon von ausgehen, dass wenn man da so eine Katze hat, extrem viele andere Katzen gestorben sind dafür, dass man diese 2 Katzen bekommen hat. Und das ist halt generell ein Problem bei Zucht. Jetzt habe ich hier voll das Fass aufgemacht, Alter. Egal. So, ich bin halt unhinged, was das angeht. So bin ich halt. Aber das ist halt ein krasses Problem bei Zucht. In allen Bereichen. Also, sobald du da anfängst, irgendwas rumzuselektieren und so, bei Tieren, es ist halt ein großes Problem bei leitfähigen Wesen, also bei Tieren. Wenn wir in 100 Jahren irgendwann rausfinden, dass Pflanzen auch genauso leiden, haben wir ein Riesenproblem, aber aktuell ist das noch nicht so. Ich meine, man dachte ja wirklich bis in die 80er hat man Babys ohne Betäubung operiert, weil man dachte, die spüren den Schmerz nicht. Mhm. Also wo ich denke, so krass, so ein Baby ist mega am Heulen und so schreien und wehrt sich und zappelt, könnte ein Hinweis sein, aber nee, das war Lehrmeinung. Das war Lehrmeinung. Ja. So, und das, also.
Das baut uns allerdings die perfekte Brücke.
Die perfekte Brücke habe ich jetzt gemacht zu deiner Geschichte.
Was du nicht vorher wusstest, oder? Nee, wie
ich
denn?
Ich habe keine Ahnung, worüber du die Geschichte machst. Ja.
Vielleicht mal eine Frage zum Anfang. Mhm. Kennst du Leute in deinem Freundeskreis, von denen du weißt, dass sie per Kaiserschnitt zur Welt gekommen sind?
Mein Bruder.
Okay, aber weil es dein Bruder ist oder weil er das offen erzählt, sozusagen?
Ich war quasi, also ich war erst mein Bruder.
Du warst, also, ja.
Ich weiß es.
Eben, deswegen aber, meinte ich, aber erzähl dir das
du meinst jetzt bei Freunden. Ja, genau. Bei einer weiß ich's. Mhm. Sonst reden wir eher weniger so, stimmt, darüber, wie man geboren wurde. Also ich kam nicht durch Kaiserschnitt durch die Welt, meine Mutter ist fast gestorben dabei. Mhm. So, und bei meinem Bruder auch, meine Mutter ist da irgendwie sehr opfermäßig. So. Ja. Ist echt nicht, war nicht gut. Aber Medizin damals war auch generell nicht gut. Ja.
In
vielen Bereichen. Also ich weiß es nicht. Nee, weißt du es? Also hast du so von Freunden?
Nee, gar nicht.
Ja.
Gar nicht.
Könnt jetzt alle, die es hören und die mich noch nicht hassen wegen der Sache, wegen den Rassenhunden. Also, ne? Ihr kriegt Absolution, wenn ihr jetzt einfach versprecht, nie wieder einen Mops zu kaufen beim Züchter. Dann ist okay für mich. Aber könnt ihr mal alle schreiben in die Kommentare, Kaiserschnitt oder Hausgeburt oder... Krankenhausgeburt oder Vaginal.
Ja, also nicht nur, ob die das sind, sondern auch, ob die von anderen Leuten das wissen. Also ob man das thematisiert oder ob das irgendwie was ist, was man...
Also ich kenne es nur halt thematisiert von, dass ich bei meinen FreundInnen, also bei vielen Leuten weiß, ob sie selber ein Kind per Kaiserschnitt zur Welt gebracht haben. Das weiß ich von vielen Leuten, auch von Leuten, mit denen ich gar nicht befreundet bin oder so. Mhm. Das weiß ich von vielen Menschen.
Und wohin geht da der Trend, wenn du jetzt mal auf deine...
Naja, es geht ja auch Trend zum Wunsch-Kaiserschnitt und so Sachen. Also ich kenne
den Termin quasi.
Genau, ich kenne Frauen, die haben das so gemacht. Wäre tatsächlich für mich auch so ein Ding. Guck mal, zum Beispiel, wenn ich jetzt schwanger werden würde, ja. Mhm. Ich habe so viele Gesundheitsprobleme. Stell mich mal bei einer Geburt vor. Mhm. Da wäre eigentlich auch klar, dass ich safer wäre. Mhm. Auch wenn ein Kaiserschnitt viel anstrengender für den Körper in vielen Fällen ist. Safer zu sagen, direkt von vornherein zu sagen, ich mache das per Kaiserschnitt, weil wir wollen diese Odds wirklich nicht herausfordern. Mhm. Ja, mhm. Und also ich glaube, wenn du fragst, wohin der Trend geht, es ist so ein bisschen zweischneidig. Weil es gibt gleichzeitig über Social Media wird extrem viel Druck auf Mütter ausgeübt, eine Anführungsstrichen natürliche Geburt zu machen.
Weil
es angeblich besser fürs Kind ist. Weißt du, das hat auch sehr viel mit dieser weiblichen Energie, männliche Energie-Scheiße zu tun. Und sowas. Und von wegen, ja, viel verbundener und so. Jetzt habe ich gerade vor 2, 3 Tagen eine Meldung gelesen, dass Frauen sterben, weil die über Social Media dazu überredet werden, denen eingeredet wird, eine Solo-Geburt zu machen. Also nicht mal eine Hausgeburt, wo eine Hebamme zumindest da ist, sondern allein.
What?
So, es sei nämlich so, hätten es ja seit Jahrtausenden Menschen gemacht und es sei ganz ursprünglich und sowas.
Ja, vor Jahrtausenden gab es auch eine Kindersterblichkeit von...
Ja, oder, und Müttersterblichkeit.
Ja, eben.
Es ist einfach, wenn ich überlege, meine Mutter wäre gestorben bei sowas, ja. Also das war eh schon knapp bei ihr. Dann eine gute Freundin von mir, da ist, die hatte eigentlich eine ganz normale Geburt, da kam das Baby raus und auf einmal kam Schwall, literweise Blut raus, weil die Gebärmutter gerissen ist dabei. Und die haben die sofort umgeklappt und wirklich sofort im Kreissaal angefangen zu operieren, weil die hatte da vielleicht 2 Minuten, dann wäre sie tot gewesen. Ja. Mhm. Und das sind so Sachen, deswegen denke ich, Geburt, weil du fragst so, ey, schwieriges Thema, weil da in alle Richtungen, ist scheißegal, wie du es als Frau entscheidest eigentlich, du kannst es nur falsch machen. Machst du Wunschkaiserschnitt zum Beispiel, dann heißt es, alles so durchtechnisiert, jetzt will man auch schon da der Natur vorgeben, was auch immer, bla bla, schlechtes Gewissen gemacht, ja. Gehst ins Krankenhaus, sagst du, ah, ja, das, diese Überversorgung, bla 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 bla. Machst du es zu Hause, Hausgeburt mit Hebamme, sehe ich kritisch ein bisschen, aber ja, so, weil es einfach gefährlicher ist als so. Aber trotzdem, da sagen sie, ja, auch, also Hebammen sind sowieso alles komische EsoterikerInnen. Ja, da gibt es schon viele EsoterikerInnen, das ist ein Problem, aber jetzt nicht so, ne? Oder, ah, die Hausgeburt, das ist ja voll, die will ja wohl, dass ihr Kind stirbt. Dann machst du, also egal wie du es machst, dann geht es auch direkt, nächste Level ist mit Schmerzmittel und Schmerzmittel. Also ist eigentlich scheißegal, weil irgendwie alle Leute denken, die Geburt gehört allen. So, jeder darf da jetzt seinen Senf dazugeben. Also ich weiß nicht, hast du da Daten zu, so zu was es geht, weil du mich fragst nach.
Nee, ich habe mich das nur gefragt. Also es geht um Kaiserschnitte jetzt gleich. Aber ja, genau, einfach nur.
Ja.
Habe ich sonst nicht weiter nachgeguckt, aber ja, ich.
Also wenn ich würde zum Beispiel sagen, ja, klar, wenn ich schwanger sein würde, würde ich einen Kaiserschnitt machen. Mhm. Was bei mir einfach die sicherste Variante wäre für beide. Ich habe zum Beispiel gar keine Ansicht darüber, also doch, also zum Beispiel Sologeburt bitte nicht machen, ja. Ich finde auch schon Hausgeburt kritisch. Zum Beispiel hätte meine Freundin eine Hausgeburt gemacht, wäre sie jetzt tot halt.
Mhm.
Weil einfach, es passieren solche Sachen, die siehst du nicht. Wie zum Beispiel, wenn die hintere Gebärmutterwand reißt, das merkst du erst, wenn das Baby rauskommt, das ist bis dahin noch so eine Art Stopfen. Und dann kommt das Baby raus und das ganze Blut mit und dann weißt du, es gibt ein Problem.
Mhm.
Oder wenn die Mutter da, weißt du, so, oder wenn das Kind schief liegt oder lauter so Zeug. Also einfach, auch so, weil ich ja auch so Frauen getroffen habe, früher im Ehrenamt, wo die Babys gestorben sind und da waren halt auch Situationen dabei, da kam einfach die Hilfe nicht schnell genug. So, und das hat mich total geprägt, einfach. Ja.
So. Warum fange ich überhaupt damit an? Also ich habe vorhin einen Artikel gelesen im Science Magazine, also auch wieder so ein Neuigkeiten-Artikel. Und der fängt an quasi mit der Behauptung, dass Babys, die per Kaiserschnitt zur Welt kommen, ein erhöhtes Risiko haben, später im Leben Stoffwechselerkrankungen, Autoimmunerkrankungen oder auch neurologische Störungen, wobei vielleicht ist neurologische Störung da auch ein bisschen eine zu harte Übersetzung, zu entwickeln.
Jetzt frage ich mich, du hattest ja schon mal was dazu gemacht zum Thema, ne? Kaiserschnitt und vaginale Geburt mit dem Immunsystem.
Ich glaube, ich habe mal über das Projekt, was wir in Israel hatten, erzählt, wo die Leute versucht haben, die den Babys Geburtstermin.
Achso, nee, du hast was mit dem, dass die Babys über vaginale Geburt noch so bestimmte Stoffe aufnehmen, die dann Kaiserschnittbabys nicht vom Immunsystem her. Da hast du mal. Ich weiß nicht, ob es eine Folge war oder ob du es in einem Podcast einfach nur als Zeitgeschichte erzählt hast.
Also darum geht es jetzt hier quasi auch wieder. Also da können wir nochmal drauf aufbauen.
Cool.
Genau. Also es gibt halt empirisch diese Daten, dass Kinder, die per Kaiserschnitt zur Welt kommen, eben ein erhöhtes Risiko haben, Stoffwechselerkrankungen zu entwickeln, Autoimmunerkrankungen oder auch, was die Entwicklung des Gehirns betrifft, da ein bisschen im Hintertreffen sind. Und es wird spekuliert, dass ein Grund eben sein könnte, weil was ist der Unterschied zwischen in Anführungszeichen normalgeborenen und per Kaiserschnitt zur Welt gekommenen Babys? Naja, den per Kaiserschnitt zur Welt gekommenen Babys fehlen die Bakterien aus der Vagina, die vaginalen Bakterien. Und die Bakterien, die in der Vagina vorkommen, bei der mit denen quasi das Baby bei der normalen Geburt in Berührung kommt, die nennt man auch das vaginale Mikrobiom. Also eben vergleichbar mit dem Darmmikrobiom, nur eben nicht im Darm, sondern in der Vagina. Und wahrscheinlich hatte ich damals das erste große Paper zu dem Thema angesprochen. Das war nämlich eine sehr gut publizierte Arbeit in Nature Medicine. Mhm. 2016 war das, von einer Gruppe aus New York. Und die haben einfach nur, oder was heißt einfach nur, die haben insgesamt 25 Neugeborene quasi eingeschlossen in ihre Untersuchung. 18.
Oh Gott, das ist, die haben 25 Neugeborene eingeschlossen.
Nee, in ihre Untersuchung eingeschlossen.
Gott.
Nicht in ihr Labor.
Ja.
Und was sie gemacht haben, ist, sie haben das vaginale Mikrobiom, also die Vaginalflüssigkeit, entnommen und haben damit dann die per Kaiserschnitt zur Welt gekommenen Babys eingerieben.
Ja.
Und zwar einmal auf der Haut, auf der Nase und im Mund.
Mhm.
Und haben dann aber nur geschaut, ob die Bakterien aus dem vaginalen Mikrobiom sich wirklich auf denen ansiedeln.
Mhm.
Und haben einfach nur festgestellt, ja, zu einem gewissen Grad.
Mhm.
Also dann die Babys, die mit der Vaginalflüssigkeit eingerieben wurden, die hatten halt mehr sozusagen Bakterien von diesem vaginalen Mikrobiom als die einfach nur so per Kaiserschnitt zur Welt gekommen sind. So, da hat man jetzt aber keine Nachfolgeuntersuchung gemacht oder so und mir ist auch nicht bekannt, dass die jetzt also quasi 10 Jahre später die Babys dann nochmal diese 18, wie viel es waren, dann nochmal untersucht wurden oder so. Und tatsächlich ist es so, dass viele Untersuchungen von diesem, also man diese Prozedur des Einreiben mit dem Vaginalsekret, das nennt man auch vaginaler Mikrobiomtransfer oder VMT. Und es wird immer noch untersucht, sozusagen, was sind denn, wie kann das denn am effektivsten gemacht werden und wie ist das denn am sichersten? Aber jetzt gab es tatsächlich ein neues Paper im Journal Cell Host Microbe, also auch ein sehr angesehenes Journal, diesmal aus der Cell-Sparte, also nicht Science, sondern und auch nicht Nature, sondern Cell. Also das sind ja die drei großen sozusagen Journale, Cell, Nature, Science. Und das kommt von einer Gruppe von der aus China, von der School of Nursing der Southern Medical University. Und was ich relativ lustig fand, die Person, ich weiß jetzt nicht, ob welches Geschlecht, aber die an letzter Stelle steht in der Liste der Leute, hat eine Hotmail-Adresse als Korrespondenz-E-Mail-Adresse angegeben.
Geil.
Also Kiri Hua 928@hotmail.com.
Nein, wie geil.
Ja. Gut, also die schreiben am Anfang so ziemlich gut, dass sie sich auf eine größere klinische Studie von 2023 beziehen, wo man schon gesehen hat, dass die Bakterien aus dem Vaginalsekret schon auch das Baby kolonisieren.
Ja.
Und dann auch im Darm nachweisbar sind, aber nicht sonderlich lange. Also die sind dann auch relativ schnell wieder weg, weil da sind ja schon andere Bakterien, sozusagen die vom Baby. Ja. Und dann gibt es eine Konkurrenzsituation und so richtig nachhaltig den Darm können sie auf jeden Fall nicht besiedeln. Und deshalb hat sich dieses Team jetzt mal auf die Haut fokussiert, weil auch auf der Haut leben ja ganz viele Bakterien.
Ja.
Das Hautmikrobiom, das haben wir in Israel auch untersucht, ist aber insofern halt einfach viel schwieriger zu erforschen, weil es viel, viel weniger Bakterien sind, logischerweise, als im Darm. Einfach von der Menge her. Und
gibt auch viel mehr Störungen.
Ja.
Waschen, so.
Genau. Und letzten Endes wurde in der Arbeit aber gezeigt, dass die Vaginalbakterien auf dem Haut der Neugeborenen, die damit eingerieben wurden, dazu führt, dass ein bestimmtes Fett Molekül produziert wird, das ins Gehirn gelangt und dort die Signalverarbeitung von Gehirnzellen beeinflusst.
Moment, es kommt von der Haut ins Fett und von dort ins Gehirn. Nee, wie?
Nee, das ist ein Fett, also ein
Ach
Lipid.
So. Und das Ach, ein wird, Lipid, ich dachte,
genau,
Bakterien.
Das wird von den Bakterien auf der Haut produziert.
Ah, okay.
So. Gelangt dann übers Blut ins Gehirn. Und dort beeinflusst es eben Nervenzellen. Mhm. Also, gehen wir es mal schrittweise durch. Also ich hatte ja schon gesagt, dass sie quasi mit der Begründung anfangen, naja, also irgendwie, wenn wir die Neugeborenen einreiben mit dem Vaginalsekret im Darm, passiert da nicht viel. Also müssen wir uns an die anderen Stellen angucken. Und dann haben sie gesagt, naja, die Haut, gerade von Neugeborenen, ist ja noch sehr durchlässig. Die ist noch nicht so wirklich abgeschlossen und so. Da gelangt noch viel rein und raus. Und, also jetzt mal ein bisschen flapsig formuliert. Und deswegen hat man jetzt erstmal sich zwei Vergleichsgruppen überlegt. Und zwar Haut, Vaginalsekret auf der Haut aufgerieben und Vaginalsekret bei den Neugeborenen per Kaiserschnitt in den Mund reingerieben.
Mhm. Ja gut, das ist ja, ich meine, das Ding ist ja, wenn ein Baby vaginal zur Welt kommt, dann flutscht das ja nicht einfach raus. Das ist ja ziemlich lang.
Ja, genau, in diesem Trakt.
Genau, ja. Ja, natürlich kriegt es das im Mund und überall, ja, logisch. Genau. Ja.
Und in den beiden Gruppen haben sie aber gemerkt, sie haben immer 6 Monate, also nach der Geburt, haben sie dann die Motorfunktion der Babys quasi untersucht und haben gemerkt, dass die verbessert sind, nur wenn das Vaginalmikrobiom auf die Haut gerieben wurde. Und wenn die das aber nur in den Mund gerieben gekriegt haben, dann war es nicht verbessert. Mhm. Und was ich dabei auch dazu sagen muss, deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, dass neurologische Störung vielleicht ein bisschen eine zu harte Übersetzung ist, weil in beiden Vergleichsgruppen waren die motorischen Entwicklungen normal. Also auch bei den per Kaiserschnitt Geborenen, die das einfach nur in den Mund gekriegt haben, war das alles normal. Das waren keine Störungen, aber die, bei denen das auf die Haut aufgerieben wurde, die waren halt besser. Also ein bisschen besser als die.
Ich habe gleich eine ziemlich, schon seit die Story angefangen ist, habe ich eine Frage dazu, aber vielleicht lieber später.
Ja, okay. So, und jetzt ist ja in der Wissenschaft immer so, also man am Anfang hat man immer erstmal eine sehr interessante Beobachtung, wie zum Beispiel, okay, wenn wir das Vaginalsekret auf die Haut der Neugeborenen auftragen, die per Kaiserschnitt zur Welt kommen sind, dann können die 6 Monate später, haben die bessere Motorfunktion. Mhm. So. Und dann gibt es eine Frage, die man sich dann als nächstes stellt, nachdem man so eine Beobachtung gemacht hat, nämlich die Frage.
Ich frage mich die ganze Zeit wegen Korrelation und Kausalität.
Ja, genau, nach dem
Wie. Es ist genau das, weil, so. Weißt du, was ich mich die ganze Zeit nämlich frage? Jetzt kann ich die Frage stellen. Ja. Die Kinder, die per Kaiserschnitt zur Welt kommen, warum kommen die per Kaiserschnitt zur Welt? Steckten die vielleicht einfach schon eine Weile im Geburtskanal fest? Waren die Sauerstoff unterversorgt? Mhm. Solche Sachen. Mhm. Das ist das, was ich mich frage. Mhm.
Ja.
Warum wird dieser Kaiserschnitt, ist es ein Notkaiserschnitt, ist es ein geplanter Kaiserschnitt und so, weil das kann ja auch Auswirkungen darauf haben.
Ja.
Und das, steht das in der Methodik irgendwie, dass die das erklären?
Was ja, ich glaube, also dadurch, dass es ja sehr zielgerichtet war, glaube ich schon, dass die diese klinische Studie extra so designt haben, dass es jetzt kein Notfallkaiserschnitt ist, sondern einfach, wo die Leute sich für einen Kaiserschnitt entschieden haben. Quasi ohne, also nicht aus medizinischen Gründen sozusagen.
Und wie hoch war das N?
Weißt
du, wie viel das waren?
Nee, weiß ich nicht. Okay. Also es kann sein, dass die sich auch, was das betrifft, nur auf die Daten von dieser 2023 veröffentlichten klinischen Studie bezogen haben. Weil was die dann machen, führt noch einen anderen Weg. Also erstmal, wie gesagt, diese Beobachtung und dann die Frage nach dem Wie. Und da müssen sie jetzt erstmal sagen, okay, was sind das denn für Bakterien?
Das kommt auch noch dazu.
Ja. Die da auf der Haut dann sich ansiedeln. Mhm. Und das waren vor allen Dingen zwei Bakterienspezies. Das eine waren Lactobacillen, also Milchsäurebakterien, der Art Lactobacillus crispatus. Also hört man auch wieder, hört man es wieder crispern.
Ja.
Und die andere Art war Bacteroides fragilis.
Mhm.
Und die beide, und zwar wirklich nur in Kombination, also wenn man nur eine von beiden hat, dann reicht es nicht, die stellen beide zusammen, weil die eine Art eben eine bestimmte Substanz für die andere herstellt, die stellen eben diese Fettverbindung her oder dieses Lipid her, und das hat einen sehr kryptischen Namen, und zwar heißt das NBC2S1P.
Ah, das ist wirklich eingängig.
Und also es ist so ein bisschen wie bei der Geschichte, die ich beim letzten Mal erzählt habe, wo die diese Augentropfen mit diesem fancy Namen hergestellt haben. Also jetzt auch wieder, ich weiß nicht, hast du einen guten Spitznamen dafür?
Nee.
SIP vielleicht, weil S1P am Ende steht. Nennen wir es SIP. Also SIP, es ist eine Fettverbindung, also ein Lipid, was quasi so ein fancy Name ist für eine Fettverbindung. Und dieses Lipid nochmal, also SIP, wird quasi hergestellt von zwei Bakterien aus dem Vaginalmikrobiom, was jetzt den Neugeborenen, die per Kaiserschnitt zur Welt kamen, auf die Haut gerieben wurde. Mhm. Und dann haben sie gesagt, naja, okay, statt jetzt immer mit diesem Vaginalmikrobiom, wo wir auch nicht, was ja auch von Person zu Person unterschiedlich ist, wo wir nicht genau standardisieren können, ja, was wir da einreiben, nehmen wir jetzt einfach nur mal das SIP, also nur das Molekül, was sie herstellen, was ja anscheinend irgendwie eine tolle Wirkung hat. Und dann haben sie tatsächlich einmal dieses SIP genommen und einmal einfach nur eine Salzlösung, in dem das SIP normalerweise gelöst ist, als Placebo-Behandlung. Und haben tatsächlich gesehen, dass das SIP zu besseren Motorfähigkeiten bei den Neugeborenen nach 6 Monaten führt, im Vergleich zu der Placebo-Gruppe, wo nur Salzlösung quasi eingerieben wurde. Aber nochmal, beide haben sich normal entwickelt. Ja, ein
bisschen besser.
Okay, ja. So. Gut. Und jetzt ist eben die Frage nach, ist es Korrelation oder Kausalität? Das heißt, sie sind dann in Tierversuche gegangen, also haben Mäuse quasi auch wieder zwei Gruppen.
Auch interessant. Erst Menschenversuch, dann ist auch mal was anderes.
Ja.
Erstmal den Baby testen, ob es sicher für die Mäuse ist. Ja. Okay.
Genau. Und haben sie natürlich auch Mäuse gehabt mit quasi normaler Geburt und dann haben sie da auch Kaiserschnitte gemacht und haben dann eben auch wieder SIP genommen, also dieses Molekül, und haben tatsächlich gesehen, dass das über die Haut quasi ins Vorderhirn gelangt und dort die Signalverarbeitung und das Wachstum der Gehirnzellen beschleunigt. So, und daraus schließen sie eben, dass das also ursächlich ist für eine bessere Hirnentwicklung und genau, die Motorentwicklung bei dann den Mäusen, die per Kaiserschnitt geboren wurden, die war generell auch wieder langsamer als bei den normal geborenen Mäusen. Aber mit diesem Lipid, was verabreicht wurde, also mit dem SIP, wurde die Motorentwicklung oder die Entwicklung der motorischen Fähigkeiten auch bei den per Kaiserschnitt geborenen Mäusebabys beschleunigt.
Konnten die schneller laufen und lesen, rechnen lernen?
Ja. Alles. Also die haben wahrscheinlich auch so ein Puzzle, wo man so ein Dreieck in die Dreiecksform stecken muss und Viereck in Viereckschuhe und so. Genau. Ja, also es scheint so, dass diese Kombination von diesen Bakterien dafür verantwortlich ist, dass erstmal diese Verbindung hergestellt wird und die gelangt dann eben über die Haut ins Gehirn und beeinflusst da das Wachstum von den Gehirnzellen.
Weiß man, welche Zellen wie genau? Könnte man als Erwachsener sich damit einreiben und schlauer werden?
Das ist eine gute Frage. Also der Schluss lässt sich jetzt nicht zu, weil ich glaube, die haben...
Sie haben es ja nicht getestet,
genau,
aber...
Genau, ja.
Wir bilden ja immer noch auch Gehirnzellen und so.
Ja. Ja, könnte ein teures Supplement
dann,
werden.
Vielleicht kann ich dann, wäre ich doch noch Tänzerin.
Tänzerin?
Tänzerin, ja.
Ach so.
Oder Leichtathletin. Ich werde Fußballerin. Das motorisch dann besser läuft bei mir.
Ja. Naja, was aber trotzdem, was ich eben auch aus genannten Gründen nachvollziehbar finde, ist, dass es in den USA ist trotzdem dieser vaginale Mikrobiomtransfer, also quasi das Einreiben mit dem Vaginalsekret nach der Geburt bei Kaiserschnitten, das ist immer noch nicht empfohlen als Standardprozedur. Und der Grund dafür ist, dass, hatte ich ja auch schon gesagt, so ein Vaginalsekret halt keine Standardmixtur ist, sondern die ist halt von Person zu Person unterschiedlich. Das heißt, es kann halt auch vorkommen, dass man die Babys damit einreibt und die kriegen dann irgendeine Infektion, weil da halt auch Bakterien drin sind, die und halt
Pilze oder so.
Genau, die das Immunsystem halt noch nicht in Schach halten kann.
Ja.
Und da sehen wir auch schon ein größeres Dilemma, weil man könnte jetzt sagen, okay, man braucht ja nicht dieses Vaginalsekret, wenn man einfach nur dieses Molekül herstellen kann, was dafür ist und die Kinder damit einreibt. Das macht das Ganze zwar standardisierter und mit weniger Nebenwirkungen sozusagen oder potenziellen schädlichen Nebenwirkungen, aber macht das Ganze natürlich auch teurer und in der Breite nicht so gut anwendbar. Also wenn wir jetzt mal nicht an die USA denken, sondern vielleicht andere Entwicklungsländer oder so, da wäre es natürlich gut, wenn da Kinder per Kaiserschnitt zur Welt kommen, wenn man da ein einfaches Verfahren hatte, wie eben das Einreiben mit dem Vaginalsekret.
Ja.
Aber das ist halt dann für die breite Anwendung noch nicht sicher und standardisiert genug.
Okay.
Genau. Und generell am Ende dieses News-Artikels gibt es ja nochmal so eine Einschätzung von einer Expertin, und die meint dann halt, naja, also klar, wir haben jetzt auch nicht erwartet, dass dieses eine Molekül einfach auf die Haut gerieben quasi alle Probleme lösen kann.
Zaubermittel, aber der Scheidensaft.
Aber was wir gut finden, ist, dass jetzt zumindest auch mal so ein Fokus von den Darmbakterien weggekommen ist und man auch mal auf die Haut guckt, was diese Entwicklung betrifft.
Ja, weiß nicht, also wenn ich ein Kind kriegen würde, also müsste sich bei mir keine Hoffnung machen. Wenn ich überlege, wie es mir bei mir motorisch losging, weiß ich nicht, ob die so meine Scheidenbakterien haben wollen oder ob die sagen, oh, ich versuch mein Glück lieber selbst. Also einfach, ich habe halt super spät angefangen, so motorisch. Ich war mega schnell bei allem Kognitiven, mega schnell gesprochen alles und motorisch einfach, also Miete halt.
Mein Stephen Hawking hat es auch weit gebracht.
Ja, aber mein Bruder zum Beispiel ist ja voll der Sportmensch. So, der ist quasi sofort gelaufen und alles und so. Da wird er länger gebraucht, nur reden. Sehen wir die Unterschiede nicht fitter. Nee. Aber es ist halt, ist schon so, also, weiß nicht, meinem Kind, würde ich eher sagen, du versuchst lieber erstmal selber. Chancen stehen besser, dass es dann noch was wird mit irgendeiner Sportart, so. Ja. Ja, kompletter Körperklaus, was Motoriken so angehen immer.
Ich erinnere mich wieder an die Sportart Schachboxen.
Schachboxen, was war das nochmal?
Wo man quasi ein paar Züge Schach spielt und dann boxt man eine Runde gegeneinander.
Deshalb versucht man dann beim Gegner einfach ihn dümmer zu machen. So, nach dem Motto so, irgendwie muss ich doch gewinnen. Okay, wenn ich Magnussen jetzt einfach K.O. schlage. Und dann muss er halt wieder aufwachen und dann muss er sofort
Magnus spielen. Carlsen, nicht Magnus.
Ach so, ja so rum, meinetwegen. Ich dachte direkt einfach nur ans Eis, Magnum, aber. Ja. Ja, so, also vielleicht wäre das wahrscheinlich für mich die einzige Option, bei irgendeinem Schachspiel zu gewinnen. Auch wenn ich als Kind viel Schach gespielt habe, aber das ist sehr lange her. Also, ich glaube, so mit 10, 11 hatte ich keinen Bock mehr. Hat mich nicht mehr interessiert. Dann, seitdem habe ich, glaube ich, nicht mehr gespielt.
Ja, wir hatten diese Schachserie zusammengeschaut, oder?
Ja. Da, das Damen-Gambit.
Ja. Ich glaube, ich hatte dann das Hörbuch auch gehört.
Das kann sein, weiß ich nicht. Ja, ich folge so, glaube ich, ein, zwei Schachspielerinnen auf Instagram. Bin immer wieder fasziniert.
Eine sehr bekannte Schachspielerin, Deutsche, kommt ja aus Erfurt, Elisabeth Peetz. Da hat sie mir, glaube ich, einmal so ein Schachrätsel geschickt quasi und dann habe ich direkt irgendwie vermutet, dass es von ihr kommt. Und dann war es auch so.
Nee? Wie? Nee, ich frage mich gerade, wie?
So ein Schachrätsel, weißt du?
Ja, schon klar, was ist ein Schachrätsel? Ich frage eher, wer hat dir wann wo was geschickt?
Hast du mir mal geschickt und dann
habe ich... dir?
Ja, und dann habe ich direkt vermutet, oder irgend so ein Zitat von ihr oder so, und dann wusste ich irgendwie direkt, dass es von ihr kam.
Okay. Wow, krass, erinnere ich mich nicht mehr.
Ja.
Vielleicht war es Prä-Covid, da ist eh alles weg. Aus unserer Beziehung Prä-Covid, keine Ahnung. Kannst mir alles erzählen. Wir waren Elefanten reiten. Ja gut, wird schon stimmen, wenn du es sagst. Elefanten? Das würde ich niemals tun. Wir haben Elefanten. Hm. Oh. Aber, ja.
Ja.
Tja, ja.
Gut.
Interessant.
Ja.
Jetzt müssen wir noch mal in einer Methode überlegen, wie wir es noch negativ enden können. Wir haben lange nicht mehr die Frage. Wir brauchen die Frage. Die Frage. Hast du eine...
Ist es jetzt die Frage, ob ich eine Frage habe?
Ja, genau. Die Frage. Hast du eine Frage?
Vielleicht. Wenn du jetzt eine Konferenz ausrichten müsstest.
Eine Konferenz?
Ja. Über Kurzflügelkäfer.
Ja.
Wo würdest du die stattfinden lassen und was wäre so Teil, was wären so Teile des Konferenzprogramms, jetzt mal abgesehen von
für wen denn? Wer ist denn die Zielgruppe?
Ja, eine wissenschaftliche Konferenz.
Wissenschaftliche Konferenz, ja. Okay.
Wo du die stattfinden lassen würdest und was so Teile des Programms wären, abgesehen von so wissenschaftlichen Vorträgen?
In der Hüpfburg.
Ja.
Einfach nur, weil warum nicht?
Ja.
So, allerdings müsste man speziell Hüpfburg bauen. Weil natürlich müssen auch Menschen, die vielleicht nicht gut hüpfen können, da rein können. Also, dann gibt es vielleicht noch für die noch ein, so verschiedene, es gibt so verschiedene Veranstaltungsräume, stelle ich mir vor. Mhm. Ja, einer ist eine Hüpfburg, mhm. aber da gibt es auch noch so eine, wie so ein Balkon drumherum, dass man so drumherum leicht erhöht auf 2 Meter Höhe oder so, da mit dabei sein kann, wenn man zum Beispiel eine Rampe braucht oder sowas.
Aber alles ist aufblasbar.
Alles, nee, das nicht, das, die müssen ja mit dem Rollstuhl. Ach so. So, aber die dürfen von oben an dem Haus so rütteln und dann fallen die unten alle immer hin. Das, so, das würde ich, also das wäre ja. So, ich, es gibt noch einen Raum, das ist das Bällebad. Mhm. Ja, und
und eine Durchsage.
Und Trampolin noch, so. So, und also das wären so die Lokalitäten. Da können auch verschiedene Vorträge gleichzeitig laufen. Mhm. Mm, es gibt auch PowerPoint und alles, ne, auch Folie und du hast einen Laserpointer, aber du hüpfst halt dabei. Und dann musst du halt versuchen, während du hüpfst, mit dem Laserpointer was zu zeigen. Ja. Das ist nicht einfach. Ja. Aber ich finde, so
muss man. Und dann musst du halt aufhören, wenn du fertig bist mit deinem Vortrag oder wenn dir einfach schlecht ist.
Ja, aber wenn du kurz hast, musst du weitermachen, schließlich. Das Wissenschaft ist ernst zu nehmen. So, und was war das zweite? Inhaltlich oder nee, was ist das?
Nee, wo und was quasi genau so. Programmpunkte wären, außer die Vorträge.
Ja, also die typischen, achso, die typischen Vorträge. Naja, man ist ziemlich beschäftigt mit Hüpfen. Ich weiß nicht, ob man noch einen anderen Programmpunkt dann noch in sich hat, weißt du? Also Essen zum Beispiel stelle ich mir schwierig vor. Andererseits doch, ich möchte eigentlich, dass es nach dem Vortrag dann auch so eine Cocktailstunde gibt, wo alle Cocktails trinken, aber sie müssen trotzdem hüpfen dabei. Also alle haben so einen Cocktail in der Hand, aber hüpfen auch. Ja. So, und ja, das doch, so stelle ich mir es vor. Und natürlich ganz normale Fachvorträge, also Taxonomie, neu entdeckte Arten, so, da musst du echt viel mit dem Laserpointer zeigen, so, wenn du Fühler zeigen willst. Bist gleich schon 15 Minuten beschäftigt damit, bis du endlich mal die Tarsen triffst mit dem Pointer.
Hast du jetzt eigentlich diesen bunten mal bestimmt, den du da jetzt gesehen
nee,
hast?
Nee, stimmt, hab ich direkt vergessen, ich muss die Bilder noch übertragen. Mhm. Ja, nee, also das ist, so stelle ich mir schon, das ist eine gute Konferenz vor. Ja, und dann Fragen aus dem Publikum auch. Muss man vielleicht ein bisschen outer Atem, aber dann ist ja eigentlich trotzdem kein Problem. Also müssen halt wirklich alle hüpfen. Es sei denn, man kann aus körperlichen Gründen nicht hüpfen. Dann darf man oben stehen, muss aber die Hüpfburg schütteln. So. Also man muss schon auch mitarbeiten, dass die Konferenz ein Erfolg wird. Ja, und
und alle kriegen statt so einen Konferenzausweis, wo da so der Name draufsteht, kriegen so, so eine Schildmütze mit Propeller.
Genau. Und da steht der Name, ist so reingestickt, der Name. Ja.
Ich habe halt beim Fußball so eine Reihe vor mir, ein Stück weiter rechts, da ist so ein Typ und der hatte so eine Schildmütze auf, also so ein, wie heißen die, so ein Cap quasi. Ja,
Baseballmütze.
Aber das Schild war so hochgeklappt, damit er da seine Sonnenbrille so reinlegen konnte.
Okay. Super weird.
Ja. Ja.
Schützt doch da gar nicht mehr. Na gut, egal. Ich kenne mich mit Mützen definitiv nicht aus. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wie würdest du so eine Konferenz gestalten? Ich meine, Hüpfburg, die Idee ist jetzt schon weg. Ja. Jetzt musst du erstmal überlegen, wie du es machen würdest.
Also ich muss dazu sagen, dass als ich noch studiert habe, waren wir so ein paar Männer, die sich regelmäßig getroffen haben und dann immer so Ideen, habe ich vielleicht schon mal im Podcast erzählt oder vielleicht auch so schon mal, ist auch egal auf jeden Fall, hatten wir, und zwar muss das gewesen sein, so irgendwann um 2010, waren wir fest davon überzeugt, bei einem unserer Treffen, dass sich quasi 15 Jahre später, also jetzt, 90% der Konferenzen nur noch mit VR-Brillen quasi
wirklich
durchführen. Oh dass Gott. Die Leute einfach zu Hause sitzen, sich diese Brille aufsetzen und dann da irgendwo halt sind, zusammenkommen, ein Bier in der Hand haben können und quasi niemand mehr durch die Welt.
Und dann habt ihr alle ins Metaverse investiert.
Ich glaube, das gab es da noch nicht mal.
Doch, klar.
Ach so, das Meta. Ach so, hier, Second Life.
Zuckerberg. Nein, nicht Second Life, das Metaverse. Das gibt es doch jetzt schon seit Ewigkeiten. Ich hab auch keiner der Zeitgefühl. Aber. Hm. Naja, okay. Mhm.
Ja. Aber das würde ich nicht machen.
Also erstmal welches Thema? Also Darm, nee, oder Fetten, Immun, irgendwas. So, ich versuche irgendwie so zu sagen, um nicht Sachen zu spoilern, die du nicht publiziert hast. Sagen wir, okay, du kriegst einen Auftrag, du musst eine Konferenz zum Thema Darmmikrobiom machen. Mhm. Auch wenn das dich nervt. Aber ich bestimme das jetzt einfach. Mhm. Ich meine, da wäre natürlich eine große öffentliche Toilette auf dem Rastplatz die absolut geilste ja. Location.
Ja. Als ich noch im Deutschen Krebsforschungszentrum war, gab es immer, ist immer irgendein Monat, habe ich jetzt vergessen, welcher es ist, ist immer der Darmkrebs-Awareness-Monat. Aha. Und da hatten die im Kongresszentrum vom DKFZ, hatten die einfach so einen riesigen, und da treffen sich unsere beiden Welten, so einen riesigen aufblasbaren Darm, durch den man so durchgehen konnte. Und
ah, dann so einen habe ich auch schon mal gesehen.
Und dann waren so verschiedene Stationen und das ist so ein gutartiger Polyp und hier, das ist schon so ein Tumor, der so aus der Darmwand rauskommt und so. Und konnte man sich das quasi überlebensgroß angucken.
Ja, ich kenne sowas mit Scheide, mit Vagina und Vulva und so.
Wo man sagen konnte, hier wird
da war ich bei einer Ausstellung, da war ich mal Ausstellung, hab quasi wieder, kannst wieder Geburt rückwärts sozusagen, bist da reingegangen wieder. Und da war dann alles Eierstock und so Zeug. Mhm. Ja, und da kannst du auch wieder
raus. Kann man auch durchgehen.
Ich find's mir ja lustig, wenn die dann so Rutsche eingebaut ist, wieder rausrutschen kannst. So, hui!
Und dann wartet jemand und schmiert
und haut dir auf den Popo.
Nee, und schmiert dir so ein bisschen Vaginalsekret ins Gesicht.
Und haut dir aber auch, gibt dir einen ordentlichen Klaps.
Ja, und dann musst du heulen. Hoch. Sonst hast du nicht bestanden, wenn
ich heule. Ich glaube, dann heult man. Also wirklich, stell dir vor, kommst du unten raus und wirst gepackt, an Füßen hochgerissen und haut dir auf den Arsch.
Ja, und vor allem ist es scheiße kalt.
Es ist scheiße kalt, stimmt. Ja. So.
Gut.
Ja.
Dafür, dass es nur eine kurze Geschichte werden sollte.
Ja, jetzt ist es doch irgendwie, das war ich so lange über Rassehunde, Hundezucht gehatet habe. Sie sind schon alle ganz böse auf mich, die Rassehunde haben. Es geht ja einfach darum, also es geht halt um diese Qualzuchten. Irgendwie, ich meine, auch so gesehen sind alle Rassehunde irgendwie auf eine Art Qualzucht, wenn du guckst, so Hundezucht, da ist der Stammbaum einfach ein Kreis und es betrifft alle Rassen. Sei mal dessen neue Rasse, die gibt's jetzt erst seit 5 Jahren, ist vielleicht noch nicht anerkannt, wird dann irgendwann anerkannt, aber die ist in 30 Jahren halt auch ein Kreis. Das ist halt einfach so. Schau dir die Habsburger an. Schau dir die.
Jetzt nicht noch zusätzliche Argumente bringen, weil ich meine, die Leute hast du entweder eh schon.
Ich hab die eh schon verloren alle. Ich weiß. Aber das ist so ein Herzensding irgendwie, weil ich find's halt so schlimm, weil Tiere können nicht reden. Ja, und so.
Tobi kann schon.
Ja, so Tobi kann reden, aber normale Tiere können nicht reden. Nein, aber die können halt nicht sagen, so, ich krieg keine Luft oder meine Augen drücken. Ey, wirklich, die sind zum Teil, Chihuahuas auch, so gezüchtet, ist ungelogen, denen die Augen aus dem Kopf fallen. Just imagine. Stell dir vor, du sagst zum Humboldt, komm mal her, dann fällt ihm Auge aus dem Kopf. Wirklich. Ja. Das sind so Sachen, ich finde das halt so
dann
schlimm.
Dann muss er ins ZDF.
Wieso, also, Gott, wir machen hier keine Witze über Hunde, deren Augen rausfallen.
Ja, aber ich wollte noch irgendwas Positives, warum hast du jetzt schon wieder
damit angefangen? Ich weiß es nicht, du hast mich da reingelockt. Okay, warte, irgendwas, was war positiv? Ich muss, fallen nur lauter schlimme Dinge ein. Friedrich Merz, immer noch Kanzler, lauter Zeug. Sagt komische Sachen im Fernsehen zu allen Frauen, die todkrank sind. Ach, okay, irgendwas Positives.
Ich habe heute früh.
Unsere Forscher haben neues Zuhause.
Ja?
Unsere Frösche.
Ach so, ja.
Kannst du erzählen?
Party Beach. Nee, wie haben wir es eigentlich genannt?
Beach Club.
Beach Club, genau. Also wir haben einen weiteren Teich. Also wir hatten bisher nur eine Mörtelwanne in unserem Garten.
Ja, das war schon da.
Die Mörtelwanne war schon da?
Ja, die ist doch von Rüdiger. Denkst du, ich hätte das Ding da so reingebaut, so Schepp?
Ach so, das war mir
das nicht ist ein bewusst. Original. Das trägt doch alles seine Handschrift.
Ach so. Ja, ja also vom Vorbesitzer, sagen wir. Besitzer in Anführungszeichen. Naja, ja, also der Pächter war es ja eigentlich nur, war ja nicht Besitzer. Ist auch egal. Auf jeden Fall hatten wir schon so eine Mörtelwanne, die als Teich fungiert hat und wo auch viele Frösche schon sozusagen unterwegs waren. Aber da haben wir uns gedacht, naja, jetzt müssen wir denen mal wirklich was bieten. Und dann haben wir, nachdem sie 2 Jahre lang quasi hinter der Hütte aufgebahrt war, haben wir eine Teichwanne mit 150 Litern Fassungsvermögen.
Ja, so ein kleiner, genau.
So ein kleiner, genau. Unser Nachbar fand es nicht so beeindruckend. Haben wir eingegraben schlussendlich, was einfach klingt, was aber gar nicht trivial ist, wenn man quasi einen Großteil seiner Gartenfläche unterwandert hat von Kirschlorbeerwurzeln.
Ja, ey, das war
Das heißt, die mussten erstmal raus, bevor die mussten, diese
Teile. Wie du es einfach so sagst, als hätten wir es. Du hast ein halbes Jahr gegraben. Ja. Einfach daran. Und davor haben wir auch schon welche ausgegraben. Also eigentlich haben wir 2 Jahre gebuddelt. Ja. 40, 50 Wurzelstöcke. Also nicht Wurzeln, weil die werden wir, glaube ich, nächstes 20 Jahre noch ausgraben. Aber so Wurzelstöcke, also Pflanzen. Das war so cool, weil am Anfang, als wir den Garten übernommen haben, da war da so ein Kirschlauberbusch. Mhm. Und wir wussten halt nicht, dass die, also die hatten, wir wussten, dass die vorher so Sachen abgeschnitten auf den Stock gesetzt haben. Verschiedene. Da waren sehr viele Neophyten, eigentlich nur Neophyten dort. Das war einfach, ist einfach nur eine große Wiese gewesen mit dem Haus drauf und Neophyten. Und dann so ein Kirschlorbeer, wo wir noch dachten, ja gut, er ist groß, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann einfach so 3 Wochen später begann überall der Kirschlorbeer auszutreiben, die auf den Stock gesetzt wurde. Und dann wurde es uns erst das Ausmaß klar, womit wir es hier zu tun haben. Das war eine Fläche von, was weiß ich, irgendwie 100 Quadratmetern Kirschlorbeerland.
Ja.
Komplett verrückt.
Naja, jedenfalls war er dann irgendwann eingegraben und dann,
Der Teich, nicht der Kirschlorbeer, für alle, die gerade
Teich, genau, also dieses Basseng.
Basseng, ja.
Und dann haben wir es gefüllt, aber was du natürlich auch noch sehr schön gemacht hast, ist, dass wir jetzt verschiedene Areale haben. Wir haben einmal das sehr flach, kiesige, flachsandige, den flachsandigen Bereich und dann einen, der eher tief ist. Und dann hast du auch an jeder Stelle die entsprechenden Pflanzen da eingebaut. Also kannst du mal, welche nennen die eher so flach Wasser brauchen und welche?
Naja, genau, in flachen Bereichen habe ich halt hauptsächlich so Iris einfach gemacht und.
Du hast ein paar Augen reingelegt.
Augen reingelegt, genau, wie man das so macht. Und dann habe ich auch noch, muss ich mal nachdenken,
Wasserlilien?
Ich habe Igelschlauch drin, ich habe Tannenwedel drin, das sind also heimische Pflanzen halt. Mhm. Und Rohrkolben, aber die müssen alle noch hochkommen. Mhm. Genau. Also ganz tief, wo es ganz tief ist, ist der Rohrkolben. Aber ich habe halt ja so eine Rampe gemacht quasi, dass die einfach alle Tiere einen Ausstieg haben. Also auch, wenn vielleicht ein Vogel was trinken will oder so.
Ja.
Oder wenn reinfällt oder so.
So, und also jetzt nochmal zur Nomenklatur. Also der Hinterbereich unseres Gartens, der quasi für die Frösche reserviert ist, wo auch nicht gemäht wird und nichts, der heißt Frogland.
Ja, das sind so ungefähr, ich glaube, 100 Quadratmeter dürften es sein. Ja.
Und dann die Mörtelwanne, hat die auch einen Namen?
Nee, die gehört einfach zu Frogland.
Okay, und dann gibt es jetzt aber den Beach
Club. Den Beach Club. Genau, und das halt, und Lorenz hat dann, also wir... Ich habe da so ein ganz großes Beet halt geplant für so, weil das so, ab mittags ist es halt im Schatten, ne? Es hat Morgensonne und dann ist Schatten. Und daneben sind eh noch Bäume, also wird es auch, die ich vor 2 Jahren gepflanzt habe, Apfelbäume und so, die werden auch noch mehr Schatten bringen, aber so. Und ich wollte halt so ein Waldstaudenbeet mit Farnen halt hauptsächlich drumrum, weil die Frösche da ja auch sich gut verstecken können, auch, wir haben ja auch Teichmolche und so. Und deswegen hast du dein riesiges Staudenbeet gegraben, das jetzt doppelt so groß ist, als geplant war, aber es war halt einfach so viel Kirschlorbeer. Es war ja nicht nur Kirschlorbeer, du hast noch Brombeere, diese invasive armenische Brombeere, noch und nöcher ausgegraben. Du hast...
Diese Wildrose.
Die Wildrosen so, aber das waren halt keine Wildrosen, wäre schön gewesen, sondern so verwilderte Edelrosen, die da auch schon seit 100.000 Jahren drin sind. Und dann noch natürlich der Rasen, wir haben ja keinen normalen Rasen, sondern das ist ja alles Säge eigentlich und Karex und so Zeug. Und es funktioniert, also man kann es nicht einfach so rausstechen wie normalen Rasen. Nimmt dann die oben die, wie heißt das? Rasendecke halt ab. Die Rasennarbe, Grasnarbe ab. Sondern das sind, also Rasen ist ein Gräser, es sind Sauergräser halt. Und die Wurzeln halt zum Teil richtig tief und. Es ist auch normal. Also alles war erhöhter Schwierigkeitsgrad. Ich habe gestern, also wir konnten kaum laufen eigentlich noch. Das war richtig schlimm. Ich habe jetzt irgendwie auch mit meinem Knie Probleme. Also wir haben uns echt verrückt geschuftet und jetzt haben wir da diesen großen Beach Club, der angeschlossen ist an den Waldclub, wo hoffentlich in einem Jahr richtig coole Fahne wachsen und alles und so und zwischendrin auch noch Sträucher, wo die Frösche eine gute Zeit haben. Müssen nur noch irgendwie eine Absperrung dann halt noch machen. Weil sonst wollen die Hunde auch Beach Club machen.
Mhm.
Humboldt wollte auch schon Beach Club ein kleines Getränk nehmen. Tobi auch. Es ist natürlich jetzt auch sehr viel Platz, wo man mal drüber rennen kann. Also das müssen wir noch alles ein bisschen in Staketenzaun drumherum, damit klar ist, dass es Beach Club geht nur, wenn man sowohl an Land als auch an Wasser leben kann. Ansonsten nicht. Und das können unsere Hunde definitiv nicht. So wasserscheu, wie die alle sind.
Okay, wollen wir die Sache mit dem Dauerbewohner noch erzählen?
Nee.
Okay. Oder zu weit schon.
Ja, das wird jetzt zu viel Schrebergarten-Talk.
Okay.
Aber.
Ja, haben wir 69 Minuten.
Ja, wirklich. Also wir haben jetzt genug gelabert. Wir wollten die Folgen eigentlich immer kürzer machen, die werden immer länger. Aber egal. Ich
weiß auch, bei Spotify sieht man, ob die Leute das zu Ende hören, oder?
Ja, die hören es halt, warum auch immer, zu Ende. Das ist ganz komisch. Ich weiß nicht, was mit uns.
Es dauert einfach zu lange, das Klo zu putzen.
Ja, ich weiß nicht, was mit unseren HörerInnen los ist, aber die hören sich das tatsächlich an. Aber wir sind auch mittlerweile more unhinged. Also es ist auch eine Mischung so aus, naja, die Wissenschaftsgeschichten, aber auch persönlicher Kram, weil, warum nicht? Also ich meine, wir werden uns verbieten, über Frogland und Beach Club zu reden. Was sehr cool ist, also da gibt's halt, wir haben halt verschiedene Wasserfroscharten. Das ist sehr schwer, die zu bestimmen zum Teil. Also müsste ich, ich weiß auf jeden Fall, wir haben Gras- und Teichfrösche. Ich weiß aber dann in dem Moment nicht, ob es ein Gras- oder Teichfrosch ist. Dafür müsste ich zum Beispiel die Blase angucken, die Singblase oder irgendwie die Hinterbeine und so Zeug. Und wir haben Erdkröten und wir haben Teichmolche. Das sind so die Amphibien, die wir haben. Ich nehme an, wir haben auch Ringelnatter und so Zeug, aber das, wenn, dann sind die hinten in dem Laubhaufen. Da in dem großen, in unserem extrem großen. Ja,
einen Salamander haben wir ja auch schon mal gefunden im Kompost.
Stimmt, ach du. Ja. Das war kein. Das war nicht schön. Ja. Der war da schon länger.
Der hat schon länger geschlafen.
Der hat schon länger geschlafen. Ja. Naja, aber so ist das.
It's live.
Ja. Aber im Beach Club ist schön. Also da gibt es so viele, da sind ja auch ganz viele, haben ganz viele Vögel und alles. Wir haben lustigerweise, wir haben ja hier, das haben Leute, die mir auf Instagram folgen, mitbekommen, dass hier ein Bussardnest bei uns in der Nachbarschaft war. Und anscheinend habe ich das jetzt freigeschaltet, weil wer brütet über unserem Garten? Ein Bussard. So, also über die.
Meinst du, die kennen sich auch?
Vielleicht. Und das halt, die Kinder, die haben halt, man hört so die Bettelrufe und so. Und ich habe dadurch, dass die in der ersten Reihe vom Moor gebaut haben, also nicht weiter drin, sondern direkt an der Kante zu den Gärten, haben mich halt freie Sicht drauf. So.
Gibt halt viele Mäuse.
Ja, ja. Ja, ja. Okay, so. Gut. Dann haben wir jetzt genug gelabert. Denkt dran, mein Buch vorzubestellen. Folgt uns gerne. Ich würde sagen, folgt uns auf Instagram, aber wir sind zwar im Podcast zurück, aber haben Instagram noch nicht reaktiviert.
Blue Sky haben wir auch.
Vergessen wir immer zu posten. Ja, vergessen wir immer, die Folgen zu posten. Am besten abonniert ihr einfach unseren Podcast irgendwo und dann.
Am besten überall. Einfach.
Überall!
Wenn ihr noch keinen Apple Podcast Account einfach oder Spotify, überall. Macht euch ein, um den Podcast zu abonnieren.
Macht euch auf gar keinen Fall einen Spotify Account.
Ja, stimmt. abonnieren, dann 5-Sterne-Bewertung.
Genau.
Und so.
Ja. Genau, dann hören wir uns beim nächsten Mal in 2 Wochen wieder und bis dann, macht's gut.
Macht's gut.